Deswegen habe ich immer noch nicht verstanden, was Sie an diesem blöden Gräbelchen sexuell erregt.
Na, wieso denn erregt? Das erregt mich doch gar nicht. Es ist erotisch, erotisch. Ah. Soll ich Ihnen sagen, was mich erregt? Westerwelle, das erregt mich. Jetzt, das löst bei mir Erregung aus.
Jetzt überraschen Sie mich aber wirklich.
Ich will Ihnen was sagen, Herr Dombrowski. Mich hat neulich einer gefragt. Herr Zichung, haben Sie noch Träume? Da habe ich gesagt, ja. Ich habe einen Traum. Ich träume davon, dass jemand wie dieser Westerwelle noch mal richtig arbeiten muss. Das sage ich Ihnen. Jawohl. Natürlich, und zwar im Stahlwerk.
Ja, ist ja.
Das muss man.
Im Stahlwerk ist Kurzarbeit. Ach, kommen Sie doch auf.
Das sind doch die Tatsachen.
Ja, gut.
In dem Land stimmt doch gar nichts mehr.
Ja, wir wissen es ja
nicht. Komport Nummer 211, Kotztritt. Hallo und herzlich willkommen zum 211. Komport, den ich am heutigen entgegen Vorhersage nicht regnerischen, sondern eher ein bisschen sonnigen. Freitag, dem 28. Mai 2010 aufgenommen habe.
It is 13, 34.
Oder anders ausgedrückt, 8 Stunden nach dem Beginn des Verkaufs von iPad. Und 7,5, nachdem ich meins käuflich erwerben konnte. Aber ja. Heute gibt es nicht nur ein sehr kurzes Intro, sondern insgesamt irgendwie relativ kurze Teilfolgen. Ist mir hinterher erst aufgefallen, wie wenig ich da eigentlich habe. Das Intro kommt übrigens aus Neues aus der Anstalt Nummer 35 und hatte mir spontan ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert, als ich das erste Mal gehört habe. Aber ja. Inhaltlich gibt es hier jetzt allerdings erstmal wieder die klassische Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, Mafia. Mit LHC-Meldung und iPad. Und natürlich gibt es iPad. Und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 3. Die Tech-Space-Mafia-Ecke fängt an mit einer This-Just-In-Meldung, die nur deswegen noch in den Podcast gekommen ist, weil ich heute ja später unterwegs bin. Hat dann Fanboy-Neuigkeiten, zwei Space-Meldungen, Neues von der Mafia und eine Atommeldung. Und natürlich iPad. 15 Grad, scattert Klauensiege. Cool, Greetings. Der Wind macht übrigens 15 bis 26 km/h und die 15 Grad, die wir haben, fühlen sich auch wie 15 an. Und Comfort Level ist allerdings 14. 15, 15, 15, 26 ist irgendwie arg kompliziert lang. Aber ja, also 15 Grad, die sich wie 15 oder 14 anfühlen. So, es gibt dann eine Meldung, die eben gerade via Fefe bei mir eingeflogen ist. Urteil im Taus-Verfahren schuldig. Und zwar hat Fefe geschrieben, Taus wurde vom Landgericht Karlsruhe zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten verurteilt. Weia. Oh, und die ARD kommt auch nicht um die Beobachtung herum, dass Taus seine Reputation verloren habe und zur Piratenpartei gegangen ist. So eine tolle Gelegenheit, die Piraten mit Kinderpornos in Verbindung zu bringen, kriegen die nie wieder. Ja, also da werde ich mir die Analysen von dem Urteil dann auch bei Gelegenheit nochmal angucken. Also ja. Gericht meint, er sei schuldig. Habe ich vor 20 Minuten hier eingeklebt. Das nenne ich mal eine This-Just-In-Meldung. So, dann hat, um dann wieder in der Technik-Ecke weiterzumachen, wo ich eigentlich ja bin, hat IBM auf einer australischen IT-Sicherheitskonferenz, Asia Pacific Information Security Conference, infizierte USB-Sticks verteilt. Geht aus einer E-Mail von IBM an alle Delegierten hervor, die vom Weblog Beast or Buddha veröffentlicht wurde, laut Heise. Es sei davon auszugehen, dass alle am IBM-Stand verteilten Sticks mit einem seit 2008 bekannten Windows-Schädling infiziert sind, was dann irgendwie die Frage aufwirft, wie haben die das denn geschafft, das Ding nicht selber zu finden? Oder haben die Virensoftware, die ist von 2005? Oder haben sie keine? Oder also irgendwer hat da jedenfalls in der Kette Mist gebaut. Habe ich mir letzten Freitag aufgeschrieben. So, Fanboy-Meldungen. Die Get a Mac Werbekampagne ist dann wohl offiziell beendet. Die ist irgendwann letzte Woche auch noch von der offiziellen Apple-Webseite verschwunden. Das war die mit Hi, I'm a Mac. Hi, I'm a PC. John Hodgman und Justin Long. Insbesondere Hodgman ist auch außerhalb von Apple-Werbung zum Brüllen komisch. Aber ja, gut, das Ding ist jetzt wohl irgendwie beendet. Mal gucken, ob da noch irgendwie was Neues kommt. So, dann am Montag habe ich mir aufgeschrieben, Steve-Note-Ankündigung. Steve wird am 7. Juni die Keynote halten, hat Apple verkündet. Weil ja am Montag in den USA kein Feiertag war, hier war ja Feiertag. Dummerweise hat es hier gewittert, sonst wäre ich glatt nochmal hingefahren. Aber ja, wobei, kann ich eigentlich auch jetzt machen. Ich muss es ja nicht zwingend irgendwie am Ende machen. Mit die ganzen lustigen Erwähnungen mit, was ich am Wochenende alles gemacht habe. Ich war nämlich am Samstag in Hohenwestedt. Das ist irgendwie ein kleiner Ort im Schleswig-Holsteinischen, wo mittelalterlich Fantasiespektakulum war. Das nächste mittelalterlich Fantasiespektakulum, auf dem ich sein werde, ist übrigens in genau 4 Wochen. In Bahrenfeld. Folge 215, die wird deswegen nicht am Freitag aufgenommen werden. Aber ja. So. Dann ist die iBooks-App am Dienstag das erste Mal im App Store aufgetaucht. Ist, als ich sie dann abends kostenlos kaufen wollte, allerdings gerade nicht verfügbar gewesen und ist dann irgendwie am nächsten Tag irgendwann wieder aufgeschlagen. Also ja, iBooks-App gibt's. Da sollen jetzt auch schon irgendwie Bücher im iBookstore drin sein. Bloß das gehört in die Kategorie Meldungen zum Thema iPad, die ich so lange ignoriert habe, wie ich kein iPad hatte. So. Jetzt muss ich doch gleich mal gucken. Ja, dann kann ich mal eben kurz iPad-Kauf erwähnen. Also hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt, heute ist iPad. Das heißt, ich bin erstmal viel zu früh aufgewacht, dann nicht mehr eingeschlafen, bin dann 6:22 Uhr fuhr der Bus los nach Poppenbüttel gefahren. Da stand dann schon irgendwie eine nicht ganz triviale Anzahl Personen, aber es sah immer noch relativ übersichtlich aus. Das einzige Problem, was wir dann hatten, war, dass da einmal kurz Regen vorbeikam, aber immerhin irgendwie im AEZ war schon jemand da, hat dann die Türen aufgemacht, da durften wir wenigstens rein, wurden wir nicht mehr nass. Dann hat es bis 8 Uhr, wo ausnahmshalber der Apple Store eröffnet wurde, eigentlich normalerweise ja 9.30 Uhr. Bis 8 Uhr hat es dann noch eine Weile gedauert. Zwischendurch kamen dann auch Apple Store-Angestellte vorbei, haben kostenlos Wasserflaschen verteilt. Begründung von dem einen war so, ja, wir wollen, dass ihr dann auch schnell wieder aus dem Store rausgeht. Also frei nach dem Motto, volle Blase, dann hält man da nicht lange durch. Mein Problem war, meine Blase war eigentlich fast zu voll, sodass ich dann hinterher erstmal ganz dringend die nächstgelegenen Klosetteinrichtungen aufsuchen musste, aber okay. Dann kam auch noch irgendwie Starbucks-Leute und haben versucht, Kaffee zu verkaufen. Allerdings hier so die Fancy-Sorte, nicht einfach einen Kaffee, sondern irgendwie super Sonderblafasel in extra teuer. Das war irgendwie kein so richtiger Erfolg. Und irgendwann ging dann jedenfalls die Glastür auf. Es war dann auch großer Jubel. Und dann wurden einzeln die Kunden reingelassen. Jeder Kunde wurde von einem Apple-Angestellten persönlich in Empfang genommen. Und auch gleich ein wenig beraten. So bin ich jetzt in den Besitz einer O2-SIM gekommen, obwohl ich damals zu Fiat Intercom, wie sie glaube ich damals noch hießen, gesagt habe, zu euch gehe ich nie wieder. Aber wenn die da halt das bessere Angebot haben. Nun ja, und ja, Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, ich habe da irgendwie etwas über 2 Stunden warten dürfen und um ziemlich genau um 9 mein iPad überreicht bekommen, was sich jetzt gerade hinter mir im Rucksack versteckt. Und mir gerade den Tag ein wenig verunsüßt, indem es inklusive dem Equipment außenrum ein wenig schwer ist. So, was es auch nicht gab, den Kameraadapter. Den gab es nicht, aber eine Hülle von Encase habe ich genommen. Details zum Gerät kann ich irgendwie noch nicht sagen, weil ich habe es unverpackt. Voll verpackt, so wie ich es in die Hand gedrückt bekommen habe, in seine Apple Store Hülle erstmal in den Rucksack verfrachtet und kümmere mich darum hinterher. So. Wenn ich nicht damit beschäftigt bin, morgen und übermorgen in Ahrensburg auf dem dann da stattfindenden Mittelaltermarkt zu sein. Edge. Nein. So, dann gab es Space-Meldungen. Erstmal STS-132 ging natürlich noch weiter. Am Freitag letzte Woche war dritter EVA, dritter Außenbordeinsatz-Weltraumspaziergang. Am Samstag haben sie sich um irgendwelche Cargo-Aktionen gekümmert, haben also irgendwie Zeug aus dem Shuttle in die ISS verfrachtet und umgekehrt. Sonntag war dann schon Verabschiedung mit abends für die Türen zu, Hatch Closure, nämlich 14.10 Uhr der hiesigen Zeit. Undocking war dann 17.22 Uhr. Danach gab es dann noch Fly Around und Separation. Montag Final Inspection, da haben sie sich die Hitzeschutzkachel nochmal angeguckt. Dieses Mal dann auch ausführlicher, weil beim zweiten EVA war es, glaube ich, war die störende kaputte, oder nein, nicht kaputt, aber die störende Kabeldingens, die beim ersten, bei der ersten Inspektion am ersten vollen Tag im All verhindert hat, dass sie da die Geräte ordentlich einsetzen konnten. Das haben sie repariert. Dann gab es Dienstag Landevorbereitungen, Mittwoch bei der ersten Gelegenheit, wo sie runterkommen konnten, 13.41 Uhr. War die Orbit Burn und die Landung 14.48 Uhr. Damit hat jetzt OV-104 Atlantis die offiziell letzte geplante Mission erledigt. Ist jetzt nur noch vorgesehen als Rettungsshuttle für den Fall, dass bei der STS-134 Mission Endeavour so beschädigt werden sollte, dass sie nicht mehr landen können würde, dass dann theoretisch Atlantis hochfliegen könnte zu ISS und die Besatzung dann wieder runterholen könnte. So, das Ende einer Ära. 1980 haben sie mit dem Bau von Atlantis angefangen. Und seit 84, 85 ist sie regelmäßig geflogen. Ja, aber Atlantis ist auch der einzige Orbiter, der keine gigantisch langen ISS-Missionen machen konnte, weil da haben sie zu keinem Zeitpunkt eine Space Station to Shuttle Power Transfer System Einrichtung eingebaut, die man eigentlich bräuchte, damit das Shuttle dann nicht von der eigenen Stromversorgung abhängig ist, sondern sich von den großen Solarzellen von der ISS versorgen lassen kann. Und ja, jetzt ist Atlantis vorbei. Was ich nicht habe, ekligerweise, ist ein schönes Outro dafür, weil ja, da fehlt mir ein Video. Entry Flight Control Replay. Ist irgendwie bis gestern, bis heute früh nicht aufgetaucht. Keine Ahnung, wo das Ding hin verschwunden ist. Habe ich irgendwie keins und mit nur dem Lande-Video, Audio, habe ich eigentlich nur zwei Ausschnitte. Das ist gerade mal irgendwie ein paar Sekunden lang. Das lohnt nicht. Aber ja. So, dann, was auch vorbei ist, die Mission von Mars Phoenix, dem ersten twitternden Marsländer, ist auch beendet, weil da hatte die NASA nochmal einen Überflug mit aktiv alle Lauscherchen an und hat nichts gehört. Und dann haben sie noch ein Foto geschossen vom Lander, wie er da steht. Und es sieht so aus, dass irgendwie eins von den zwei Solarpanels fehlt. Dies sieht man da nicht. Vermutung ist, das Ding ist vielleicht einfach abgebröselt. So, und mit nur einer Solarpanelfläche kriegt der Lander nicht genug Strom, um überhaupt funktionieren zu können. Geschweige denn, dass niemand sagen kann, ob nicht irgendwie innen drin was kaputt ist. Aber so genau sind die Fotos da nicht. Das war es dann wohl vom ersten twitternden Lander. Das ist am Montag über die diversen Mars-Missions-Twitter-User ungefähr gleichzeitig rausgegangen. So. Dann am Sonntag habe ich mir mal den Froyo One aufgeschrieben. Letzte Woche war ja Google I.O.-Konferenz, wo sie erstmal ordentlich auf Apple rumgehauen haben. Und dann auch vorgestellt habe, die nächste Version des Androiden-Betriebssystems, des Android-Betriebssystems mit dem Codenamen Froyo, Android 2.2, also 2.2. Froyo, das dann auch als großartiges, tolles neues Feature Flash-Unterstützung enthalten soll. Schätze an der Sache ist, wenn man die Flash-Unterstützung nutzt, dann wird das Ding so lahmarschig auf Webseiten, wo Flash drauf ist, dass man das nicht mehr benutzen möchte. Na, also ja, kann man machen, aber dann wird's eklig. Und jedenfalls war dann so die Frage, ja, wann kommt es denn? Wann kommt es denn auch für Geräte? Das ist ja nicht wie bei jenem obstlichen Technikkonzern, wo, wenn die ein Update rausbringen, das tatsächlich für alle Geräte, die es bekommen sollen, auch sofort verfügbar wird. Sondern bei Android ist es so, dass irgendwie der Gerätehersteller und der Netzbetreiber noch was sagen dürfen dazu, wann denn Updates rauskommen, weil das irgendwie übers Netz rausgeschoben wird. Und jedenfalls gab es dann Berichte am Wochenende, dass Nexus One-Telefone, also Google-Telefone von, die offiziellen Google-Telefone, das Update bekommen würden. Und irgendwo hatte ich dann gelesen, ja, es sieht allerdings danach aus, dass die Geräte, die die Updates bekommen haben, bis zu dem Zeitpunkt alles nur Geräte waren, die Google an Journalisten als Review-Units verteilt hatte. Oder anders ausgedrückt, die Normalbevölkerung hat das Update nicht. Wer es kriegt, das sind Journalisten, die ihr Handy von Google gesponsert bekommen haben. Wozu mir dann nur einfällt, was? Wie? Jetzt werden schon einzelne Geräte bevorzugt, nämlich die von Journalisten, damit die berichten können. Ja, wieso ist es doch da? Ich weiß gar nicht, was ihr Bevölkerung habt. Dehe. So, Mafia-Meldungen. Erstmal habe ich bei Boing Boing gefunden, der irische Groß-ISP EIRCOM, wie immer man den richtig ausspricht. Der hat jetzt angefangen, Digitalmord zu betreiben und ist damit übrigens weltweit der Erste. Ja, weil die Franzosen haben es immer noch nicht fertig. Da ist immer noch irgendwas unfertig. Digitalmord heißt im Wesentlichen, wenn Leuten vorgeworfen wird, dreimal hintereinander, sie hätten Raubmord kopiert, dann wird denen der Internetzugang weggenommen. Weil so einen Internetzugang, den braucht man ja nicht. Und der irische Großprovider ist wohl auch in großen Bereichen von Irland der einzige Provider, den man bekommen kann. Also ist nicht so, dass wenn man sich bei dem irgendwie den Netzzugang abgeschaltet bekommt, dass man dann irgendwo anders hingehen kann. Und damit drücken wir es mal vorsichtig aus, wird es zumindest mit dem digitalen Großbritannien schwer. Na, weil Zeug, was halt im Internet stattfindet, das kann man halt nur erreichen, wenn man einen Internetanschluss hat. Einen Internetanschluss, den kriegt man einfach so weggenommen. Wenn irgendwie man nicht ganz genau weiß, dass man sich da lautstark beschweren muss und dass dann nämlich vielleicht irgendwann auch mal eine Art Verfahren stattfindet, wo einem dann vorgeworfen wird, man hätte Raubmord kopiert und man tatsächlich auch irgendwie beweisen muss, dass man es nicht war. Ja, so rum hüpft der Hase da durchs Feld. Ist nicht so rum, dass die Content-Mafia, die einem vorwirft, man hätte Raubmord kopiert, beweisen müsste, man hätte Raubmord kopiert. Nein, es ist so, dass man beweisen muss, dass man nicht Raubmord kopiert hat. Also ja, ihr kommt, macht das jetzt also. Gestern habe ich dann bei Kater noch gefunden, der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der ist der Meinung, die Buchpreisbindung, die wir hier in Deutschland haben, die gelte auch für elektronische Bücher in Apples iBookstore, weil Buchpreisbindung gelte ja für alles, was irgendwie aussieht wie ein Buch und auch was nicht aussieht wie ein Buch, alles, was irgendwie Buch sein könnte, hätte eine Buchpreisbindung, das wäre ja dazu da, dass den Wettbewerb Blafasel am Leben erhalten würde. Nun ist der Scherz der, dass also Buchpreisbindung, ne, ein Buch in Deutschland kostet überall in jedem Laden, wo man es kauft, immer dasselbe. Deswegen ist eigentlich egal, wo man das Buch kauft. Also wenn es einem um den Preis geht jedenfalls. Und dass jetzt also elektronische Bücher genauso viel kosten sollen wie die Papierversionen, wirft dann schon irgendwie die interessante Frage auf, wo sind denn die Produktionskosten bei einem elektronischen Buch? Na, das Material, was da reingeht, die Druckertinte. Ist keine? Ja, komisch aber auch. Na, also, ich finde das irgendwie in der Kategorie unlogisch. Hallo, Helikopter. Bist du eigentlich ein ADAC-Helikopter oder siehst du nur gelb aus? Ja. So. By the way, wäre dann noch die Frage, wie sieht das eigentlich bei Kindle und anderen E-Readern aus? Nee, jetzt wird das zu laut. Ich habe noch Zeit. Also die Frage, die sich mir halt bei Buchpreisbindung aufdrängt, ist, es gibt ja hier in Deutschland schon elektronische Lesegeräte. Na, irgendwie Amazon versucht das Sony-Ding, den Sony-Reader zu verkaufen. Thalia versucht den Sony-Reader zu verkaufen. Amazon hat den Kindle auf dem Markt. Da kriegt man ja Bücher auch in nur elektronisch. Sind die da auch gebuchpreisbunden? Will heißen, kostet da das elektronische Buch genauso viel wie die Papierversion? Wo ist der Vorteil davon, dass ich irgendwie für die elektronische Version dasselbe bezahlen darf wie für die Papierversion? Warum sollte ich da Interesse daran haben? Leuchtet mir irgendwie nicht ein. So gar nicht. Also, gut, liegt vielleicht an mir. So, dann habe ich mir den LHC mal wieder aufgeschrieben. Montagnachmittag sind die nämlich auffällig geworden. Die haben dann nämlich nicht, wie sie es vorher schon eine ganze Weile gemacht haben, 6 Päckchen Protonen in den Ring reingeschmissen und dann mit 3,5 Teraelektronenvolt je Teilchenstrahl aufeinander knallen lassen, sondern die haben dann einfach mal ein bisschen oben drauf gelegt, haben 13 Päckchen je Ring, also 13 Bunch Beams produziert, haben die dann hochgerammt und haben die dann aufeinander knallen lassen. Hat dann auch eine Weile gehalten und Dienstag haben sie dann, wollten sie eigentlich noch einmal eine Runde einwerfen, da ist ihnen allerdings irgendwas umgekippt. So, seitdem hatten sie noch nicht so richtig viele Stable Beams Phasen mehr. Dann hat es dann hier was zerlegt, da was zerlegt, dort was zerlegt. Da mussten sie hier noch wieder gegentreten, da gegentreten. Also ja, ist halt alles irgendwie in Entwicklung. Aber 13 Bunch, wo sie auch gleichzeitig noch dran am Entwickeln sind, ist das ein einzelnes Päckchen, mir deutlich mehr Protonen enthalten soll. Also bisher haben sie irgendwie hoch 10, 1 hoch 10 als Intensity. Ja, super, noch ein Motorflugzeug hinten dran. Da wollen sie auf 1 hoch 11, also bei eben eine 10er Potenz mehr, pro Päckchen hingehen. Wenn sie dann da 13 Päckchen in einen Teilchenstrahl reinwerfen, davon dann wird es langsam interessant. Da knallt es dann ganz ordentlich. Das sind dann nicht mehr so irgendwie seltene, vereinzelte Kollisionsereignisse, sondern das ist dann schon in der Kategorie, also die Wahrscheinlichkeiten ziehen sie ganz ordentlich nach oben. Ich meine, hatten sie schon angekündigt, dass sie irgendwie auch nochmal ein bisschen was tun wollten, dass sie mehr Kollisionen pro Zeit haben wollten. Aber mir war nicht ganz klar, dass sie in beiden Richtungen da auch noch spielen können. Mehr Teilchenpakete reinwerfen und mehr Teilchen pro Paket. Aber ja, warten wir mal ab, wie das dann noch weitergeht. By the way, irgendwie große schwarze Löcher sind meines Wissens noch nicht bekannt geworden. Weltuntergang ist auch noch nicht passiert. Ja, ja, ich weiß, bei 3,5 Tera-Elektronenvolt kriegen sie die auch nicht hin. Die kriegen sie erst bei 7 Tera-Elektronenvolt, weil so ein schwarzes Loch, das ist ja empfindlich. Haha. Ja, so ein schwarzes Loch, was aus einem Proton, aus zwei Protonen entstanden ist, das hat halt so die Masse von zwei Protonen. Mei, wirfst du zwei Protonen dazu dann? Dann ist es weg. Aber ja. So, dann gab es beim Rewe, beim Handelskonzern Rewe, Datenschutz-Anomalien. Nämlich, habe ich aus dem Heise-Ticker geholt, Kunden des Handelskonzerns Rewe, die mit EC-Karte und Unterschrift im Online-Lastschriftverfahren bezahlen, unterschreiben dabei, laut einem Bericht des Radiosenders NDR Info, auch eine Einwilligungserklärung zur Datenweitergabe und Speicherung. Die Kunden bekämen keine Durchschrift der Einverständniserklärung, auch würden sie nicht durch Aushänge aufgeklärt. Die Rewe-Gruppe habe die Praxis mit Umweltschutzgründen gerechtfertigt, hieß es in dem Bericht. Was? Sie haben die Praxis, dass sie die Leute was unterschreiben lassen, was sie normalerweise nicht unterschreiben wollen, würden mit Datenschutzgründen gerechtfertigt? Naja, also ich meine, das kann ja wohl bestenfalls als Rechtfertigung herhalten, warum man den Kunden nichts in die Hand drückt. Aber warum man da nichts hinhängt, das ist dann schon nicht mehr so richtig zu rechtfertigen. Ja, ich meine, wenn man es dann irgendwo hinhängen würde, so AGB-Style, da könnte man sich ja immer noch darauf ausruhen, dass sich die Zettel sich sowieso keiner anguckt. Ja, was ja auch der Fall ist. Also ich meine, irgendwie Zettel, die da irgendwo rumhängen, die guckt sich ja keiner an. Aber sie hängen da nichts hin, sie drücken den Leuten nichts in die Hand und sind dann der Meinung, sie hätten aber eine wirksame Einverständniserklärung. Also bei Rewe sollte man nicht mit Kartenzahlung zahlen. Offiziell hat der Rewe-Konzern jetzt auch schon gesagt, das hätten sie jetzt inzwischen auch geändert. So, nachdem dann die Aufregung laut genug gewesen ist. Nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Datenschutzbeauftragten Thilo Weichert verhalte Rewe sich damit eindeutig rechtswidrig. Die Datenschützer seien von Rewe über Neuerungen des Verfahrens nicht informiert worden und fühlten sich nun getäuscht. Bettina Geig vom Nordrhein-Westfälischen Datenschutzzentrum sei laut dem Bericht davon ausgegangen, dass der Kunde eine Durchschrift der Einwilligungserklärung bekommt. Rewe und Penny-Kunden genehmigen laut dem Bericht mit ihrer Unterschrift unter anderem die Weitergabe ihrer Daten an Unternehmen für Zahlungsdienstleistungen sowie zwei Wirtschaftsauskunftteilen. Weichert meinte, die Kunden würden in ihrer Zwangssituation an der Kasse stehend zu einer Vielzahl von Erklärungen gezwungen, die sie überhaupt nicht abschätzen könnten. Zudem gäbe es bei einem für Rewe und zahlreiche andere Unternehmen tätigen Dienstleister Hinweise darauf, dass die Kundendaten über längere Zeit gespeichert werden und eventuell sogar Profile erstellt werden. Die Landesdatenschützer wollen laut NDR Info am 10. Juni über den künftigen Umgang mit dem Online-Lastschriftverfahren beraten. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen prüfe, wie er gegen die Rewe Group vorgehen könne, so eine Sprecherin. Ja, wie gesagt, Rewe hat jetzt auch schon verkündet, sie hätten das geändert. Na, in Sachen Datenschutz fällt mir auch gerade noch ein, weiß gar nicht, habe ich mir das? Nee, kann ich mir nicht aufgeschrieben haben. Google hat ja die WLAN-Datenfragmente abgeschnorchelt. Und da haben jetzt irgendwie ich weiß gar nicht, welcher Datenschutz oder welche Behörde das war. Jedenfalls irgendwelche Landesbehörden waren jetzt der Meinung, Google sollte doch die Daten alle mal rüberrücken. Da beruft sich jetzt Google darauf, dass sie die Daten gar nicht rüberrücken dürfen, weil sie hätten die zwar nicht erfassen dürfen, aber sie dürften die auch auf gar keinen Fall dem Staat in die Hand drücken. Ja, keine Ahnung, ob das stimmt, aber das wirft dann halt schon die Frage auf, so, ja, wie, der Staat soll jetzt die Daten kriegen, wofür? Was wollt ihr mit den Daten? Nachgucken, was da so alles gespeichert ist? Na, wenn Google das schon nicht speichern darf, dann dürft ihr das auch nicht in Augenschein nehmen. Also in Augenschein vielleicht schon. Ihr dürft euch mal vor einen Computerbildschirm setzen, das scrollt das einmal durch und dann hat sich das. Däh. So, dann gab es ein Urteil des Landgerichts Berlin vom 27. April, was meint, dass der Betreiber einer Webseite für Rechtsverletzungen in einem eingebundenen RSS-Feed eines Dritten haften würde. Hat der heiße Ticker geschrieben. Der Seitenbetreiber sei Herr des Angebotes und mache sich dieses zu eigen, sodass er für ehrverletzende Aussagen trotz fehlender Kenntnis als Störer hafte. Also Trick war, da hatte jemand eine Webseite und hatte einen RSS-Feed von irgendeiner Nachrichtenquelle, irgendwas Zeitung, glaube ich, eingebunden. Und irgendwie soll da in dem RSS-Feed irgendwas Böses gestanden haben. Und da war jetzt jemand der Meinung, er könnte doch den Betreiber einer Webseite, auf dem dieser RSS-Feed irgendwie eingebunden ist, an den Karren pinkeln. Und das Landgericht Berlin meint, ja. Was dann irgendwie schon die Frage aufwirft, so, darf man jetzt gar nichts mehr einbinden? Sag mal, Leute, wo kommen wir eigentlich demnächst hin? Wenn man sich dann gar nicht mehr im Netz bewegen darf, weil auf der einen Seite irgendwelche Strafverfolger der Meinung sind, jeder, der sich im Netz bewegt, ist Kinderficker. Auf der anderen Seite irgendwie jede Äußerung, die man macht, zu einer Abmahnung führen kann. Hallo? Jede Äußerung, die man nicht macht, die jemand anders macht, wo irgendwer den Eindruck haben könnte, man hätte sie sich zu eigen gemacht, auch zu einer Abmahnung führen kann. Also ich meine, irgendwo hört es dann mal auf. Nee. Habe ich mir jedenfalls am Dienstag reingeklebt. So, auch am Dienstag habe ich mir aufgeschrieben, der Chrome-Browser von Google, ja, ihr wisst schon, Google, die Firma mit der Internetsuchmaschine, die vor Ewigkeiten mal angefangen hat, einen Browser zu produzieren, den auch vor Ewigkeiten für Windows als fertig deklariert hat, hat den Chrome-Browser für Mac und Linux als fertig deklariert. Dienstagabend wäre der nämlich aus der Beta-Phase rausgekommen. So ganz, ganz langsam könnte man also mal den sich angucken, wenn man den gesteigerten Wert auf dieses Browser-Feed legen würde. Na, ich meine, die durchaus nicht ganz unberechtigte Frage, warum zum Kuckuck sie sich eigentlich mit allem, was nicht Windows ist, so viel Zeit gelassen haben, habe ich zumindest noch nicht mal mehr Vermutungen gelesen, warum. Na, weil also der Chrome-Browser für Windows ist ja relativ schnell aus der Beta-Phase entlassen worden, weil irgendwelche Firmen gesagt haben, nee, solange da noch Beta dran steht, installieren wir euch den nicht mit auf fertige Rechner. Na, schon war der nicht mehr Beta. So, aber jetzt ist er halt auch für Mac und Linux nicht mehr Beta. So, Atom. Gorleben-Lager habe ich in Telepolis gelesen. Die Taz berichtet, dass am Salzstock Gorleben eine Maschine angeliefert wurde, die der direkten Einlagerung in Bohrlöcher dient. Kommt sie zum Einsatz, dürfte Atommüll wie im Bergwerk Asse ohne Umverpackung direkt im Salz eingelagert werden. Allerdings ist Gorleben als Endlager auch für hochradioaktiven Müll vorgesehen. Die Maschine stammt von der SIMAC, einem Logistikunternehmen der metallverarbeitenden Industrie. Die Anlieferung sei ein Indiz dafür, dass die wiederaufgenommene Erkundung des Gorlebener Salzstocks also keineswegs ergebnisoffen sei, wie Umweltminister Röttgen erklärte. Eine baugleiche Apparatur, wie die jetzt in Gorleben angelieferte, wird von der Deutschen Gesellschaft für den Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe, DBE, bereits seit 1,5 Jahren oberirdisch in der ehemaligen Turbinenhalle des Kohlekraftwerks Landesbergen bei Nienburg getestet. Das ursprüngliche Entsorgungskonzept für Gorleben sah noch vor, angelieferte radioaktive Abfälle vor der Einlagerung in einer eigens errichteten Pilotkonditionierungsanlage aus ihren Castor-Transportbehältern in sogenannte Pollux-Behälter umzuverpacken und erst dann im Salz einzulagern. Dieses Mehrbarrierenkonzept könnte nun aufgegeben worden sein und damit eine Rückholung des zukünftig eingelagerten Mülls ähnlich unrealistisch sein wie im Bergwerk Asse. Na, aber das ist alles noch ergebnisoffen und Gorleben wäre doch noch gar nicht sicher und man müsse doch erstmal zu Ende erforschen. Da wird nicht erforscht, da werden Tatsachen geschaffen. Und das irgendwie immer wieder. So, jetzt bin ich hier glatt schon fertig, aber ich habe ein 10-Minuten-Outro. So, dann kommen wir in die Musikecke. In der Musikecke habe ich für diese Woche nominiert Clark Detschler mit einem Titel aus dem Jahr 2007. Den dürft ihr auch schon mal ähnlich im Radio vernommen haben. Nämlich, der Titel trägt den Namen Shattered Dreams. Und also zumindest die Version, die ich habe, die klingt mir dumpf bekannt. Aber gut, ich höre meine Podcast-Musik, gerade die ich schon länger habe, auch schon eine ganze Weile. Irgendwann 2008 ist der mir nämlich in die Finger gefallen, weil ein Herr Kuri ihn damals in seinem Podcast hatte. Jedenfalls, also Shattered Dreams von Clark Detschler ist 4 Minuten 58 lang. Offiziell, laut ID3-Text, kommt er aus dem Album Tomorrow. Gefunden habe ich den Titel beim Podsafe Music Network. Und gefolgt ist das Ganze dann von, hatte ich ja schon angekündigt, mir fehlt irgendwie für die Landung das Entry Flight Control Video, beziehungsweise das Audio würde mir reichen. Fehlt mir aber, habe ich nicht, und weil ich das nicht habe, habe ich dann die lange Fassung genommen, die ich dann nämlich habe, das Ascent Flight Control Video. Also was in Houston im Kontrollzentrum passiert ist, während Atlantis auf dem Weg ins All war, beziehungsweise noch vorher. Das ist 10 Minuten 53 und das ist schon die gekürzte Version, weil die Videofassung war irgendwie 14 Minuten irgendwas. So, was ich rausgekürzt habe, ist nämlich nur Schweigen. Wo ich allerdings nicht dran gehe beim Schweigen ist, wenn dann der Countdown zu hören ist. Ja, so, das kriegt ihr dann auf die Ohren. Ich sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Wünsche mir so ein Sonnenwetter wie jetzt, obwohl eigentlich Regen angesagt war, für das Wochenende. Ahrensburg. Aber ja, dann drohe ich mal damit, dass ich eventuell möglicherweise vielleicht nächste Woche wieder unterwegs sein könnte. Wieder etwas aufnehmen könnte, wenn denn da nichts dazwischen kommt. Sage jetzt viel Spaß mit Clark Detschler, Shattered Dreams und dem STS 132 Ascent Flight Control Audio in geringfügig gekürzt. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
The day you let me go, caught up in a web of lies, but it was just too late to know. I thought it was you who said they'd die for me. Can't you see you've given me nothing but shattered dreams, shattered dreams. Feel like I could run away, run away from this empty. Woke up to reality and found the future not so bright. Well, I dreamt the impossible, then maybe things could work out right. I thought it was you who said they'd die for me. Can't you see you've given me nothing but shattered dreams, shattered dreams. Feel like I could run away, run away. Shattered.
said they'd die for me.
Can't you see you've given me nothing but shattered dreams, feel like I could run away.
Okay, Scorch, we copy the altimeter. We'll reset it to 30.25. We'll update the tail plates as the Argosa. If we got that far, we would go close in. And we'll get over to Spec 50 and make that happen right now.
Good read back, and we'll be basing our 200 tail call on Marone.
Yeah, copy that.
And Houston Flight NTD on 212.
NTD Houston Flight, go ahead.
Yes, sir. Just want to verify that all your work on 1016 is complete.
That is correct. We have finished updating the crew, and we require no other updates.
Okay, copy that.
PTC is go.
LPS.
LPS is go.
Houston Flight.
Houston Flight is go.
Myla. Miles go. STM.
STM is go.
Safety console.
Safety console is go.
SPE.
SPE is go.
LRD.
LRD is go.
SRO.
SRO is go. You have range clear to launch.
And CDR.
Atlantis is go.
I copy all. And launch director NTD.
Launch director.
Yes, sir. At this time, the launch team is ready to proceed.
I copy that, Jeremy. Thank you. KC, Chief Processing Engineer, verify no constraints to launch.
No constraints.
Thank you, Steve. Payload Launch Manager.
Mike, for our Russian partners and the rest of the ISS processing team, we'll go.
Got it. Thanks, Bill. KC, Safety and Mission Assurance.
KC, Safety and Mission Assurance is go, Mike.
Thank you, Mark. Range weather.
Weather has no constraints for launch, Mike.
Okay. Ops Manager.
Mike, the MMT's in good shape. Shuttle program is go to let you launch Atlantis.
Okay. Cover that. Thank you. Atlantis, launch director.
Go, sir.
Okay, Hawk, on behalf of all the manufacturing, processing, flight, and launch teams that have worked on Atlantis since March of 1980, I can wish you all good luck, Godspeed, and have a little fun up there.
Thanks, Mike. Those are great words. And like you said, there's a thousand of folks out there that have taken care of this bird for a long time. Right now, a special thanks to Orbiter for getting us off the pad today. And we're going to take her on our 30-second flight. And if you don't mind, we'll take her out of the barn and make a few more laps around the planet. Nove Rusiet, Prihodit, Nastansiu. Pajekli.
Thanks, Hawk. I understood all that. And we'll try to get you out of here on time.
Good, man.
And NTD Launch Director, you are clear to launch Atlantis.
Copy that, Launch Director. T-minus 9 minutes and counting.
TLS auto sequence has
folks,
been initiated.
Folks, we're inside the 9-minute mark. We are counting. We are, and I am, in the ascent checklist.
OTC, PLT, AP pre-start complete.
Good pre-start. Copy, good pre-start.
Flight ECOM, seeing good visor flow.
Copy that, ECOM, good visor flow.
1 minute, 30 seconds.
Flight booster, three engines ready.
Copy, three ready.
TLS is go for auto sequence start. 25. 20. 15.
All vents open.
Copy.
10. TLS is go for main engine start.
10.
Copy, liftoff.
And Houston, Atlantis is in the roll.
Roger, roll, Atlantis.
Good roll, flight.
Copy, good roll.
Throttle down, 3 at 72.
Copy, in the bucket.
Throttle up, 3 at 104.
Go, throttle up.
Atlantis, you are go at throttle up.
Copy, go at throttle up.
Copy. On PDO.
Copy, on PDL. Booster, how do the engines look?
Flight booster, all three look really good.
Copy that.
Two engine tail.
Atlantis, you are two engine tail.
Copy, two engine tail.
Prop, how do those ohms engines look?
Flight prop, they both look good.
Back on Mila.
Copy.
Flight fighter took a trend of minus six.
Minus six, copy.
Negative return.
Atlantis, you are negative return.
Copy, Scorch, negative return.
Flight Ecom, good, fast.
Copy, good, fast.
Press to ATO.
Atlantis, you are pressed to ATO.
Copy, press to ATO.
Single engine ops 3.
Atlantis, you are single engine ops 3.
Copy, single engine ops 3.
Rolling heads up. Press to MECO, single engine Zaragoza 104.
Atlantis, you are pressed to MECO and single engine Zaragoza 104.
Boosters, flight deck airplane.
Copy,
pressed
to MECO, single engine Zaragoza 104.
Keep going.
And of course, I got the roll.
Lucky dog.
Copy that. Nominal shutdown plan prop plus
flight
X.
Prop. Go for both.
Copy.
Atlantis, we will have a nominal shutdown on all three. You will be go for the plus X, go for the pitch.
Atlantis copies nominal shutdown, go for the plus X, go for the pitch.
Good read back.
Single engine press 104.
Atlantis, you are single engine press 104.
Copy, single engine press 104.
30 seconds to TGS.
Copy. Minute 20 to MECO at 8 plus 2 6, nav is go.
Okay, good news, guidance.
Flight pistol, good, turn only on 3.
Okay, good news.
Good UHF.
Thank you.
On Tedris.
Copy.
Fine count.
Copy, fine count.
MECO, MECO confirmed.
Copy, MECO.
Flight photo nominal, MECO, ohms 1 not required.
Copy that. Folks, I'll meet you in the post ohms 1 pages.
ET sub. Good control and set point.
Copy. Fido, I'll take your ohms to TIG when you've got it.
3730, preliminary flight.
3730, copy.
Atlantis, we saw nominal MECO, ohms 1 not required. Preliminary ohms to TIG will be 37:30. We'll meet you in the post ohms 1 procedure and welcome back to space for you and your veteran crew.
Copy, 3730, it's good to be back, Scorch, as you know, and ohms 1 is not required.